erinnere mich an eine Nacht, da hatte ich das nicht so gewissenhaft aufgespannt, das Tarp, weil es dann schnell gehen musste, auch im Regen. Und das ist natürlich auch was, was schnell passiert, was verführerisch ist, dass wir da dann schnell, schnell machen, dass wir es dann nicht so richtig gut machen. Das ist durchaus tricky, denn wir spüren uns natürlich dann besonders stark, besonders intensiv, wenn wir in Momenten sind, in denen vielleicht auch unser Leben gefährdet ist. Vielleicht haben wir auch das Gefühl, es war einfach nur Glück, dass wir da durchgekommen sind. Aber auch das kann ja Vertrauen schaffen. Ein Urvertrauen darauf, dass wir Glück haben in solchen Situationen oder wie auch immer wir persönlich das dann nennen. Vielleicht haben wir auch die Vorstellung, dass uns ein höheres Wesen, eine höhere Macht vor etwas bewahrt hat. Aber auch das schafft ja Vertrauen in das, an was wir glauben. Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster, und ich habe in den vergangenen Tagen einige der heftigsten Gewitter erlebt, die ich überhaupt je erlebt habe. So Momente, wenn Blitz und Donner genau gleichzeitig zu sehen und zu hören sind, und zwar richtig zu hören sind. Also so ein ohrenbetäubendes Krachen, wie es gestern hier zu hören war, wie es vor 3-4 Tagen hier zu hören war, das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend und auch angsteinflößend. Ich bin ja gerade in Costa Rica und nehme die Naturgewalten hier nochmal ein bisschen anders wahr als zu Hause in Deutschland. Aber natürlich gibt es auch in Deutschland Gewitter, die einem richtig, richtig Angst machen. Es gibt Regenfälle, die heftig sind. Es gibt Schneestürme, in denen wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Ob wir in den Bergen unterwegs sind, ob wir im Wald unterwegs sind oder vielleicht am Meer. Überall tauchen diese Naturgewalten immer mal wieder auf und erinnern uns daran, dass wir am Ende überhaupt keine Kontrolle haben über das, was da draußen passiert. Wir können aber natürlich Vorkehrungen treffen, dass wir gut durchkommen durch solche Momente, und wir können schauen, was wir rausziehen können aus solchen Momenten, dass die nicht einfach nur unschöne Erlebnisse sind, sondern dass wir aus denen was mitnehmen, dass wir an denen wachsen und vielleicht darin mehr finden, als wir glauben, dass wir da finden könnten. Es soll in der heutigen Folge um dieses Thema gehen, um Naturgewalten, die uns da draußen begegnen können, wie wir uns rüsten für solche Naturgewalten und mit welcher Haltung wir in solchen Momenten vielleicht ein bisschen besser klarkommen, so dass wir eben davon sogar profitieren können. Das ist wie immer keine Gebrauchsanweisung hier in dieser Folge, sondern ich teile meine eigenen Erfahrungen. Ich habe die ein oder andere Naturgewalt erlebt, nicht nur jetzt hier in Costa Rica, und möchte dir einfach ein paar Ideen, Gedanken, Erlebnisse mitgeben, aber auch ganz handfeste Tipps. Zum Beispiel, wie verhalten wir uns richtig, wenn ein Gewitter aufzieht? Das wissen wir oft so vage, aber so ganz konkret fehlt uns dann doch gerade in der Situation manchmal das Wissen. Wohin ziehen wir uns denn zurück? Welche Gegenstände sollten wir möglicherweise ablegen? In welche Position sollten wir uns bringen? All das werden wir heute mal klären. Es ist Mathematik dabei in der Folge, aber keine Sorge, ganz, ganz simple. Es gibt philosophische Ansätze. Wir gucken mal auf die Theorie der Resonanz. Was hat die zu tun mit so einem schweren Unwetter? Und wir klären, was es bringt, lauthals in den Wind zu schreien. Bevor wir da jetzt reingehen in diese Folge, atmen wir aber noch einmal kurz durch. Musik. der Sommer klopft ganz schön laut an. Und bestimmt willst du dieses Jahr auf eine kleinere oder auch größere Wanderung aufbrechen. Vielleicht sogar in den Bergen. Welche Schuhe sind da die richtigen? Brauchst du ein GPS-Gerät? Und wo findest du die schönste Tour für deine Bedürfnisse? Alles Fragen, auf die du beim Alpin-Magazin Antworten findest. Alpin gibt es nicht nur als Printausgabe, Alpin hat auch ein riesiges, exklusives, digitales Angebot. Alpin Plus heißt das und bringt dir Zugang zu hunderten Produkttests. Du kannst alle Printausgaben seit 2018 elektronisch abrufen und natürlich auch das aktuelle Heft immer als E-Magazin lesen. Außerdem haben Alpin Plus AbonnentInnen Zugriff auf exklusive fürs mobile Lesen aufbereitete Highlight-Artikel, auf Gewinnspiele und Verlosungen. Um herauszufinden, ob das Angebot sich lohnt, kannst du einen Testmonat für 99 Cent abschließen. Normalerweise als Frei-Raus-HörerIn bekommst du jetzt für den gleichen Preis aber sogar zwei Testmonate. Alle Infos zu den zwei Monaten Alpin Plus für 99 Cent findest du auf alpin.de/frei-raus. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich erlebe in Costa Rica hier gerade heftigste Gewitter. Aber gerade vorhin habe ich einen Call gehabt mit jemandem aus Süddeutschland und die Person sagte, hier zieht gerade auch ein richtiges Gewitter auf. Das war so gegen 16.30 Uhr in Deutschland und das ist auch die Zeit, wo es hier meist losgeht. Es ist ja oft so, dass sich diese Gewitter zusammenbrauen im wahrsten Sinne des Wortes dann über den Tag und sich das dann da oben gegen Nachmittag, Abend so richtig entlädt. Es gibt aber natürlich auch Gewitter am Morgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gewitter auftritt, die ist nur im weiteren Tageslauf dann höher. Ich kann mich erinnern an ein Gewitter, das am späten Abend begann. Da lag ich in Neuseeland in einem Zelt und dachte wirklich, jetzt geht hier die Welt unter. Das war am Fuße des Mount Cook und ich lag in diesem Zelt, immerhin lag ich im Zelt, und habe einfach da ausgeharrt, obwohl der Wind so Sturmböen die Zeltplane auf mich drauf gedrückt hat. Und ich dachte, ich muss hier schon drin bleiben in diesem Zelt, damit es nicht wegfliegt. Das ist der einzige Grund, warum es nicht wegfliegt. Es war natürlich mit Heringen befestigt, aber auch nicht so perfekt, weil es etwas steiniger Untergrund war. Es zog wirklich direkt über mich hinweg, beziehungsweise blieb eine ganze Weile gefühlt direkt über mir und hat sich da sowas von entladen. Das Gewitter ging vorbei, mir ist nichts passiert, aber das ist so eine der Erinnerungen, die wirklich noch sehr intensiv da sind an Unwirtlichkeiten, an Extreme, die das Wetter so hervorgebracht hat, auch wenn ich draußen unterwegs war. An der Stelle vielleicht direkt der Hinweis nochmal, darauf haben wir alle schon mal gehört, aber vergessen wir auch alle immer wieder, zumindest die meisten von uns, wie kann ich überhaupt feststellen, wie weit ein Gewitter noch entfernt ist? Ja, da gibt es diese Formel, aber wie war die nochmal? Das Ding ist ja, dass der Blitz und der Donner gleichzeitig stattfinden. Der Donner ist ja quasi ein Begleitumstand des Blitzes. Der Blitz ist aber viel schneller über die Entfernung bei uns als der Donner, weil der Blitz sich in Lichtgeschwindigkeit zu uns bewegt. Das ist ja ein Licht, was wir sehen. Und der Donner eben nur in Schallgeschwindigkeit. Und Licht ist verdammt schnell, sehr viel schneller als Schall. Die Formel ist ganz einfach, wie wir das berechnen können. Wir sehen den Blitz und fangen dann an, die Sekunden zu zählen. 21, 22, 23. Und zwar direkt, wenn wir den Blitz sehen. Die Zahl, die wir dann erhalten, also bis wir den Donner hören, die, lass es mal 9 Sekunden sein, das passt jetzt ganz gut zum Teilen, teilen wir durch 3. Und dann bekommen wir grob die Entfernung in Kilometern, die das Gewitter, also der Kern des Gewitters beziehungsweise dieses Ereignis, ja, der Blitz, der sich da entladen hat, der Donner, die das von uns entfernt ist. Also nochmal, Sekunden zählen zwischen Blitz und Donner, lass es 12 Sekunden sein, dann wissen wir durch 3, das Gewitter beziehungsweise dieses Ereignis ist noch 4 Kilometer von uns entfernt. Also immer Sekunden durch 3, dann haben wir die Entfernung in Kilometern. Und es heißt, alles, was unter 10 Sekunden ist, als Abstand zwischen Blitz und Donner, das ist schon sehr nah dran und da gilt es dann Vorkehrungen zu treffen. Welche das sind, da kommen wir später drauf, aber so haben wir schon mal diese Formel. Und als ich da ja lag in meinem Zelt am Mount Cook, dann habe ich es natürlich auch durchs Zelt blitzen sehen und ich habe es donnern hören und ich habe gezählt und ich habe durch 3 geteilt. Das habe ich auch in den letzten Tagen hier immer wieder gemacht. Aber teilweise war da wirklich überhaupt kein Abstand zwischen Blitz und Donner und der Donner dementsprechend laut. Also diese Formel hilft vor allem, wenn das Gewitter sich auf uns zubewegt, wenn wir es sehen können in der Ferne und um dann ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schnell sollten wir reagieren, wie schnell können und sollten wir uns Unterschlupf suchen oder wie schnell bewegt das Gewitter sich auch auf uns zu, mit welcher Geschwindigkeit. Da können wir eben so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, zusätzlich zu dem, was wir sehen. Der anstehende Sommer ist jetzt natürlich noch mal mehr Gewitterzeit, heftige Regenfälle, die haben wir auch im Winter, die haben wir im Herbst, die haben wir das ganze Jahr über im Prinzip. Aber im mitteleuropäischen Sommer, da brauen sich diese Gewitter, diese schweren, dann eben noch mal ein bisschen häufiger zusammen. Es soll aber heute jetzt auch nicht nur um Gewitter gehen, nur die sind natürlich ein Phänomen, vor dem es besonders dann Respekt zu haben gilt und eines, was uns auch oft Sorge bereitet, zu Recht, wenn wir unterwegs sind, wenn wir wandern gehen, wenn wir Sport machen, wenn wir in irgendeiner Form Outdoor-Aktivitäten betreiben, dann sind wir natürlich mehr gefährdet als andere, die irgendwo zu Hause sitzen oder mit dem Auto durch die Gegend fahren. Wissen wir auch alle, Autofahrradeischer Käfig, da kann uns nichts passieren, aber auf dem Fahrrad zum Beispiel umso mehr, weil das ein metallischer Gegenstand ist und wenn da der Blitz einschlägt, dann wird uns das nicht sonderlich gut bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch einen Blitzschlag ums Leben kommen, die ist trotzdem sehr, sehr gering. Es sind durchschnittlich 4 Personen im Jahr, die ihr Leben verlieren durch einen Blitzschlag. Und natürlich sterben viel, viel mehr Menschen in einem Auto auf der Autobahn. Aber wir können dieses Risiko reduzieren, denn es sterben zwar nur 4 Personen durchschnittlich im Jahr an einem Blitzschlag, aber es gibt 110, glaube ich, verletzte Personen und insgesamt 52 Blitzunfälle mit Personenschaden im Jahr in Deutschland. Das heißt, einen pro Woche. Ich will mit diesen Zahlen keine Angst machen, aber ich finde, es hilft immer ganz gut, dann auch rational und sachlich einordnen zu können, wie hoch ist die Gefahr. Aber nochmal, wenn wir in der freien Natur unterwegs sind, Outdoor-Aktivitäten betreiben, dann sind wir einer höheren Gefahr ausgesetzt als andere Menschen. Das sollte uns nicht davon abhalten, rauszugehen, aber wir sollten wissen, was zu tun ist. Eine Sache, die wir tun können, und zwar schon im Vorhinein, ist das Wetter zu checken. Besonders wichtig ist das in den Bergen, wo das Wetter sich sehr, sehr schnell ändern kann. Können wir machen über eine ganz normale Wetter-App. Es gibt aber für die Berge unter anderem vom Deutschen Alpenverein auch nochmal ein Bergwetter, was sich online abrufen lässt. Es gibt das Bergfex Bergwetter. Es gibt vom Bayerischen Rundfunk extra Informationen zum Bergwetter. Da werde ich nochmal ein paar Optionen auch in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet, indem du immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast findest. Den kannst du abonnieren unter christoförster.com/frei raus. Erscheint immer am Sonntag. Dann kannst du da nochmal so ein paar Themen nachvollziehen oder tiefer einsteigen. Wenn wir merken, es zieht ein Gewitter auf, das nähert sich uns und das wird uns höchstwahrscheinlich erreichen, dann gilt es halt so früh wie möglich Schutz zu suchen. In den Bergen, zum Beispiel in irgendeiner Hütte, die in der Regel auch Blitzableiter haben. Wenn wir Schutz suchen, dann sollten wir aber auf einen wichtigen Punkt auch achten, nämlich, dass wir nicht Schutz suchen unter exponierten Objekten, also zum Beispiel unter freistehenden Bäumen oder unter Sendemasten oder unter, wenn wir in den Bergen sind, unter Stützen von Seilbahnen. Also alles, was metallisch ist, schon mal gar nicht, aber grundsätzlich auch nichts, was irgendwie exponiert ist, wie so ein hoher Baum oder irgendein anderer hoher Gegenstand. Also darunter tunlichst nicht. Das ist was, das haben wir meist gelernt, aber manchmal vergessen wir in so einer Extremsituation dann eben auch das, was wir eigentlich wissen. Wir sollten Metallgegenstände, die wir am Körper tragen, etwas entfernt irgendwo ablegen, zum Beispiel nicht direkt neben dem Fahrrad stehen oder sogar auf dem Fahrrad sitzen, Trekkingstöcke am besten weg, wenn unser Rucksack ein Metalltragegestell hat, am besten ein paar Meter weg von uns. Das gleiche gilt für elektronische Geräte, wie zum Beispiel ein Smartphone oder ein GPS-Gerät, eine Uhr. Solche elektronischen Geräte am besten sogar ausschalten. Und wir sollten nicht in großen Gruppen eng zusammenstehen. Wir können ja mal durchgehen die verschiedenen Orte, an denen wir uns möglicherweise aufhalten können, wenn so ein Gewitter sich über uns oder dann doch in nächster Nähe befindet. Berge haben wir schon drüber gesprochen, aber da gibt es schon noch so ein paar Dinge, die da extra zu beachten sind. Wenn wir uns irgendwo in der Höhe befinden, also in irgendwelchen exponierten Lagen in den Bergen, Gipfel, Grate, Kämme, dann unbedingt absteigen. Ganz wichtig auch, da sind wir wieder beim Thema Metall, keine Stahlseile berühren, da nicht dranpacken während eines Gewitters. Wenn wir sonst nicht runterkommen und das Gewitter sich schon über uns befindet, dann lieber eine Stelle suchen, an der wir ausharren können, möglichst entfernt von diesen Stahlseilen oder Stahlstufen, Eisenstufen, als dann noch abzusteigen und da ständig die Hand dran zu haben. Was manchmal nicht ganz so einfach dann ist in so einer Situation, wir sollten auch Abstand von Felswänden halten, weil sich an den Felswänden eben auch oft dann das Wasser sammelt, wenn es regnet und so ein Blitz dann theoretisch überspringen kann von der Felswand auf uns, wenn wir da direkt dran lehnen oder uns da zu nah dran befinden. Also jetzt weg von Felswänden in den Bergen, dann nicht zu exponiert irgendwo stehen, weg von Drahtseilen. Was uns dann im Prinzip noch bleibt, sind Mulden oder Senken. Aber dann auch möglichst welche, in denen sich das Wasser nicht so richtig sammeln kann. Ich habe jetzt hier in den letzten Tagen auch vieles falsch gemacht, was man falsch machen kann bei einem Gewitter, weil ich gerade Mulden und Senken gesagt habe und da sich dann das Wasser drin sammelt und wir dann in so einer Senke, in der sich Wasser sammelt, natürlich nicht drin stehen sollten beim Gewitter. Ich bin hier auch knietief durch überflutete Straßen gelaufen, als das Gewitter direkt über uns war, weil das in dem Moment einfach irgendwie der Mut zur Lücke war, weil ich nach Hause musste, weil hier zu Hause schon das Haus unter Wasser stand, in dem wir gerade eine Zeit lang leben in Costa Rica. Das ist mit Sicherheit nicht optimal. Das sollte man nicht tun. In der Regel gehen natürlich Sachen gut, auch wenn wir sie nicht richtig machen, aber das Risiko war in dem Fall deutlich höher, als wenn ich da nicht durchgelaufen wäre durch diese überfluteten Straßen. Wenn wir in einem Wald sind, wird es natürlich schwer, sich nicht unter einen Baum zu stellen. Da sollten wir darauf achten, dass wir uns eben nicht unter den höchsten oder einen der höheren Bäume stellen, sondern dass wir uns eine Stelle suchen, die relativ dichten Baumbestand hat und wo die Bäume mehr oder weniger alle gleich groß sind, also wo nichts irgendwo rausragt. Kein isoliert stehender Baum, sondern so ein dichter Baumbestand mit einer ähnlichen Höhe. Und dann am besten auch weg vom Baumstamm, ähnlich wie bei dem Fels. Auch da könnte ein Blitz überspringen und in die Hockstellung, vielleicht auf einem isolierten Untergrund. Das wäre das Optimum, also den Rucksack auf den Boden legen, da hinhocken, Füße so ein bisschen auseinander und dann abwarten, bis das Schlimmste vorüber ist. Wir können uns auch auf den Schlafsack stellen, wäre auch ein isolierter Untergrund auf dem Waldboden. Wenn wir im Wasser sind, an einem See oder im Meer, das wissen wir auch alle, dann so schnell wie möglich raus. Mache ich hier auch nicht immer. Wir waren schon surfen, mein Sohn und ich, und dann zog ein Gewitter auf. Wir haben brav gezählt und gedacht, ah, es geht noch, es ist noch weit genug entfernt. Aber natürlich sollten wir eigentlich, sobald ein Gewitter zu sehen ist, zu hören ist, raus aus dem Wasser. Wir haben uns jetzt nicht in Lebensgefahr begeben, denn die Entfernung war immer noch okay, aber so ein Blitz nimmt ja manchmal auch dann einen Weg. Und es ist so, dass alles, was um die 100 Meter entfernt im Wasser einschlägt, das habe ich auch nochmal nachgelesen, fand ich ganz interessant, war mir so auch nicht klar, nicht wirklich gefährlich ist. Wasser leitet ja sehr, sehr gut den Strom. Und wenn ein Blitz direkt neben dir einschlägt im Wasser, dann ist das auch nicht gut. Aber selbst wenn er einschlägt und er ist nicht näher als 100 Meter von dir entfernt eingeschlagen im Wasser, dann wirst du in der Regel noch nicht mal was spüren. Alles, was näher ist als 100 Meter, das kann dann gefährlich werden. So richtig übel wird's dann ab 20 Meter Entfernung. Wenn wir uns rausbegeben haben aus dem Wasser, dann aber am besten auch nicht unter den Sonnenschirm setzen, wo oben die Metallspitze rausguckt zum Schutz, sondern auch irgendwo Schutz suchen, wo sich das ähnlich verhält, wie ich es eben schon beschrieben habe, für die Berge, für den Wald, dass wir nicht unter was Exponiertem hocken, sondern wenn keine Gebäude da sind, irgendwo in einer Senke. Das mal in aller Ausführlichkeit zu den Verhaltensregeln bei Gewitter. Es wird aber auch nicht immer gewittern, wenn es mal ungemütlich ist draußen. Es wird heftigen Regen geben, es wird Stürme geben und das macht das Draußensein ja auch so interessant, so abwechslungsreich und so abenteuerlich, dass es nicht immer nur ein Spaziergang bei Sonnenschein ist. Helfen tut dann gute Ausrüstung, wobei auch so ein Erlebnis mal mit etwas weniger guter Ausrüstung eine wertvolle Erfahrung sein kann, wenn wir uns nämlich nicht auf unsere Tools verlassen können und den Elementen mal so richtig ausgesetzt sind. Allerdings möchte ich da gerne einschränken, dass wir uns natürlich nicht bewusst in so ein Risiko begeben, was dann wirklich potenziell auch lebensgefährlich werden kann. Ich finde, ein guter Schutz gegen Regen, der macht schon Sinn. Vor allen Dingen auch ein guter Schutz gegen Kälte. Denn wenn wir irgendwo mal hocken und da nicht mehr wegkommen und da vielleicht eine Zeit verbringen müssen, sogar eine Nacht verbringen müssen, dann ist es total wichtig, dass wir nicht frieren in so einer Nacht. Wobei auch wieder die Einschränkung, mal eine Nacht, in der wir ein bisschen frieren, eine wunderbare Erfahrung sein kann. Auch wenn es in dem Moment super ätzend ist, aber wir vielleicht drauf zurückblicken und sagen, wow, da haben wir wirklich was gelernt, da haben wir uns wirklich gespürt, aber es ist ein sehr schmaler Grat. Gerade wenn ich das so sage, da haben wir uns gespürt, das ist durchaus tricky, denn wir spüren uns natürlich dann besonders stark, besonders intensiv, wenn wir in Momenten sind, in denen vielleicht auch unser Leben gefährdet ist. Und sich da bewusst reinzubringen, das möchte ich jetzt hier nicht empfehlen. Ich gucke auch, dass wenn ich über mehrere Tage draußen unterwegs bin und wenn es nur 2 Tage sind, dass ich immer in einem Behältnis, meist in einem wasserdichten Packsack, meinen Schlafsack habe, meine Hängematte habe, in der ich so gerne schlafe, es kann auch eine Isomatte sein, einen Regenschutz habe, dass ich einmal trockene Klamotten, entweder die, in denen ich in der Nacht schlafen möchte oder einmal so ein Ersatzset an vielleicht einem Shirt, Langarm, Kurzarm und einer Hose, dass ich die da drin habe und dass die immer trocken sind. Ganz besonders auf meiner großen Deutschland-Expedition, wo ich ja 2 Monate auch nur in der Hängematte draußen geschlafen habe, wo ich viel Regen erlebt habe, wo ich zusätzlich auch noch auf dem Wasser unterwegs war. Übrigens sehr wenige Gewitter wirklich erlebt habe und da gar nicht so oft runter musste vom Wasser. Aber ich hatte immer, das wusste ich, egal wie das Wetter ist, egal wie viel das regnet, ob das tagelang regnet, ob alles andere nass ist, ich wusste, ich habe in diesem Packsack oder in den 2 Packsäcken dann immer trockenen Schlafsack. Einmal trockene Klamotten, in die ich abends reingehen kann, damit ich eben in der Nacht ja warm bin, damit es mir gut geht in der Nacht, damit ich da geschützt bin und mich auch erholen kann, um am nächsten Tag weiterzumachen mit dem, was ich machen möchte. Ich hatte auch einen Regenschutz dabei für die Hängematte, einen Tarp, also eine Regenplane, und wusste, auch wenn es nachts regnet, ich bin hier geschützt, ich bleibe hier trocken. Ich erinnere mich an eine Nacht, da hatte ich das nicht so gewissenhaft aufgespannt, das Tarp, weil es dann schnell gehen musste, auch im Regen. Und das ist natürlich auch was, was schnell passiert, was verführerisch ist, dass wir da dann schnell machen, wenn wir im Regen aufbauen müssen oder gerade wenn Regen aufzieht, wenn ein Gewitter aufzieht und wir müssen dann unser Lager aufbauen, dass wir es dann nicht so richtig gut machen. Und das habe ich in dieser Nacht gelernt, dass das doof ist, dass du dann da nachts liegst und es einfach nass wird und die Nässe so von unten den Schlafsack hochkriecht. Und da habe ich dann penibel drauf geachtet, wirklich egal wie das Wetter war, egal wie es geregnet hat beim Aufbau, ich habe mir dafür Zeit gelassen, dass alles perfekt ist und dass ich weiß, hey, in der Nacht kann mir eigentlich nichts passieren, da bin ich warm und trocken. Wenn wir jetzt im Zelt schlafen, springen wir noch einmal zurück zu den Verhaltensweisen bei Gewitter, dann haben wir natürlich in der Regel auch Metallstangen in diesem Zelt. Und das ist streng genommen suboptimal, vor allen Dingen, wenn wir dann auf freiem Feld zum Beispiel in einem Zelt liegen. Auch wie ich damals am Mount Cook in dem Zelt gelegen habe, war auch eine recht freie Fläche, war nicht optimal. Hätte ich eigentlich nochmal rausgemusst aus dem Zelt, hätte das nochmal abbauen müssen und hätte das woanders aufbauen müssen, wo es nicht ganz so exponiert gewesen wäre. Aber du merkst schon, es waren jetzt 3, 4 Begebenheiten, von denen ich gesprochen habe, wo ich sage, eigentlich hätte ich das anders machen müssen. Wir lernen mit jedem Mal und wir machen nicht immer alles richtig. Vielleicht trägt diese Podcast-Folge dazu bei, dass du weniger Sachen falsch machst und die Dinge dann gleich richtig angehst. Also das nur nochmal zum Zelt, wo ja auch Metallstangen drin sind, beziehungsweise Stangen mit Metallteilen. Diese Stangen an sich, die sind natürlich nicht aus Metall. Das ist in der Regel Fiberglas und die sind jetzt auch weniger schlimm als so ein Drahtseil irgendwo an einem Klettersteig am Berg, ja, oder ein Metallgerüst, irgendein Funkmast oder so, die aber auch alle Blitzableiter haben. Dennoch sollten wir mit dem Zelt schauen, dass wir es nicht auf einer freien Ebene so exponiert dann aufstellen bei Gewitter. Wenn es heftig regnet, dann ist aber das Beste, was wir machen können, und da gibt es ein schönes Zitat von Henry Wadsworth Longfellow, das Beste, was wir tun können, wenn es regnet, ist, es regnen zu lassen. For after all, the best thing one can do when it is raining is let it rain. Sprich, wir können es ja eh nicht ändern. Lass es doch einfach regnen. Versuch's zu akzeptieren und die Situation wertzuschätzen. Wir werden in Situationen, die richtig heftig sind, wo wir wirklich heftigen Wetterkapriolen ausgesetzt sind, intuitiv handeln. Und intuitiv zu handeln bedeutet auch, unbewusst Dinge abzurufen, die wir schon mal erlebt haben, die wir schon mal gemacht haben, die wir vielleicht schon mal irgendwo gelesen haben. Aber in so einer Situation werden wir vor allem eins, wir werden funktionieren. Oft sind das Situationen, in denen wir feststellen, dass wir viel stärker sind, dass wir viel entscheidungsfreudiger sind, als wir uns das vielleicht vorher vorgestellt haben, dass wir viel besser performen, dass wir viel besser funktionieren, als wir dachten. Ich kenne das aus solchen Situationen, dass ich manchmal nachher dastehe und mich frage, sag mal, warum hast du eigentlich das und das gemacht? Wie kamst du denn auf die Idee, das so zu machen? Es ist in solchen Situationen dann oft auch kein Raum für große Sorge, große Angst, weil wir dann eben funktionieren müssen. Das ist eine der tollen Sachen unseres Systems, dass wir oft, nicht immer, aber in solchen Situationen nicht in eine Schockstarre verfallen, sondern dass wir dann einfach das tun, was zu tun ist. Und das ist schon mal eins, von dem ich sagen würde, dass das etwas sehr Wertvolles ist, was wir mitnehmen können aus solchen Situationen. Das zu erkennen und Vertrauen zu sammeln für alles, was da noch kommt, also für weitere Dinge, die wir vorhaben, zu spüren, hey, wir haben da vernünftig reagiert, wir haben was gemacht, wir sind da durchgekommen und haben eine Lösung gefunden. Vielleicht haben wir auch das Gefühl, es war einfach nur Glück, dass wir da durchgekommen sind, aber auch das kann ja Vertrauen schaffen. Ein Urvertrauen darauf, dass wir Glück haben in solchen Situationen oder wie auch immer wir persönlich das dann nennen. Vielleicht haben wir auch die Vorstellung, dass uns ein höheres Wesen, eine höhere Macht vor etwas bewahrt hat, aber auch das schafft ja Vertrauen in das, an was wir glauben in dem Moment, in einer solchen Situation für weitere solcher Situationen. Oft führen uns solche Situationen auch durch verschiedene Emotionen. Wenn da am Anfang Angst ist, dann kommt vielleicht irgendwann erstmal so eine Demut, auch das Gefühl, dass wir verdammt klein sind, dass wir nichts unter Kontrolle haben und danach dann oft so eine Klarheit auch, dass wir merken, was wirklich wichtig ist, wenn ich das so pathetisch mal formulieren darf, auch wenn wir das vielleicht nicht final dann wissen, aber für diesen Moment wird uns das dann klar, dass wir weniger vielleicht brauchen, dass Probleme, die uns im Alltag total beschäftigen, die uns nerven, die uns ärgern, dass die eigentlich sehr, sehr unwichtig sind, weil wir hier draußen den Elementen ausgesetzt sind und gefühlt sind da nur wir, da ist die Welt, da ist die Natur und es geht darum, irgendwie durchzukommen, vielleicht Fähigkeiten zu haben, die uns da durchbringen, Schutz zu finden irgendwo, Vertrauen zu finden, Vertrauen auch auf den eigenen Körper, der uns vielleicht dann möglichst schnell von A nach B bringt. Vielleicht merken wir, oha, das fällt uns jetzt gerade ganz schön schwer. Es wäre schön, wenn mir das beim nächsten Mal ein bisschen leichter fällt und wir ändern dadurch was. Wir eignen uns vielleicht bestimmte Fähigkeiten an. Wir erkennen, wie wichtig uns vielleicht Mitmenschen sind, sei es Familie, sei es Freunde, sei es Kollegen, die wir gerne nochmal wiedersehen wollen und denen wir noch was Bestimmtes sagen wollen, bevor dann unser letztes Stündlein geschlagen hat und dieser Blitz uns trifft. Nicht, dass das dann wirklich passiert, aber dieser Eindruck entsteht dann oft und wir merken, hey, wenn das jetzt hier zu Ende geht, wenn wir uns in einem Sturm auf See befinden oder so, dann sind das ja Gedanken, die neben allem funktionieren, manchmal kommen oder lass es keine Gedanken sein, lass es eben ein Gefühl sein, was sich einstellt, hey, ich möchte gerne weitermachen, ich möchte gerne weiterleben und wenn ich das tue, dann ändere ich was, dann will ich, keine Ahnung, gesünder leben, dann möchte ich auf das achten und auf das achten und auch dafür sind solche Momente, solche Situationen total wertvoll. Ich habe es schon angedeutet, extreme Wetterlagen zeigen uns, dass wir nicht die Herren der Welt sind, dass wir die Dinge nicht unter Kontrolle haben, dass wir möglicherweise einen Einfluss darauf haben, natürlich, wie wir uns verhalten in so einer Situation, aber dass wir nicht das Wetter an- und ausknipsen können, dass wir nicht entscheiden können, ob es nun regnet oder nicht, dass wir nicht darüber verfügen können, ob die Natur uns jetzt einen Moment beschert, wie wir ihn uns vorgestellt haben, wie wir ihn erwartet haben, wie wir ihn uns gewünscht haben, sondern dass die Natur, und da kommt jetzt ein Begriff, den Hartmut Rosa geprägt hat. Professor Dr. Hartmut Rosa, Soziologe, Philosoph, der die Resonanztheorie in Anführungszeichen erfunden hat. Er hat gesagt, die Natur ist unverfügbar. Und diese Unverfügbarkeit eines Gegenübers, die beschreibt er als eine Voraussetzung dafür, dass wir mit einem Gegenüber in Resonanz treten können. Das heißt, dass da eine Beziehung entsteht, die nicht von einem Oben und Unten geprägt ist, sondern wirklich eine Begegnung auf Augenhöhe ist. Eine, in der eben Resonanz entstehen kann, ausgehend von dem physikalischen Resonanzbegriff, wo Dinge sich in Schwingungen versetzen. Also wenn wir jetzt zwei Gitarren haben, schlagen bei einer Gitarre die A-Seite an, dass dann die A-Seite der anderen Gitarre auch zu schwingen beginnt, weil das die gleiche Frequenz ist. Dieses Bild überträgt Hartmut Rosa in seiner Resonanztheorie im Prinzip auf Beziehungen. Und die Beziehung zwischen Mensch und Natur ist eine von möglichen Resonanzbeziehungen, wenn wir, das ist eine der Voraussetzungen, der Natur auf Augenhöhe begegnen und uns nicht über sie stellen. Und wenn wir erkennen, dass die Natur unverfügbar ist, das impliziert diese Augenhöhe ja eigentlich schon, dass da keiner drüber steht, schon gar nicht eben der Mensch über der Natur. Und das wird uns in solchen Momenten eben auch ganz besonders oft klar. Und die Natur macht dann einfach, was sie möchte. Wir können darüber nicht verfügen, wie sie sich dann zu verhalten hat. Das zu erkennen und wirklich im eigenen Leib auch zu erfahren, macht auch was mit uns. In solchen Situationen löst sich oft auch unser Selbstbild auf. Ich bin auf einmal nicht mehr der Podcaster, der zweimal in der Woche eine neue Folge macht. Ich bin auf einmal nicht mehr der Vortragsredner oder der Vater, der morgens den Kindern das Frühstück macht, sondern ich bin einfach nur ein Mensch im Sturm, ein Mensch im Regen, ein Mensch, der den Naturgewalten ausgesetzt ist. Wobei auch diese Formulierung vielleicht nicht hundertprozentig passt, weil sie nicht ganz diese Augenhöhe wiedergibt. Weil wenn ich sage, ich bin diesen Naturgewalten ausgesetzt, dann hört sich das doch ziemlich ohnmächtig an. Und was ja gerade passiert in solchen Momenten oft, ist, dass wir merken, okay, wir haben doch eine Selbstwirksamkeit, wir können etwas tun, auch wenn die Natur viel größer scheint als wir, auch wenn wir nichts unter Kontrolle haben, so kommen wir doch oft in solchen Situationen insofern auf Augenhöhe, als dass wir merken, wir sind trotzdem ein Teil davon. Wir fügen uns hier ein. Wir müssen uns natürlich ein Stück weit unterordnen, beziehungsweise wir werden wieder dorthin gerüttelt, wo wir eigentlich stehen, eben auch in dieser ganzen Hierarchie, wenn es sie denn gibt. Ich glaube, sie gibt es nicht. Wir sind einfach ein Teil davon. Jetzt merkst du, ich bin selbst mittendrin gerade, während ich das hier sage, im Prozess der Gedankenfindung dazu. Und es ist gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen. Wenn du so eine Situation schon mal erlebt hast, dann weißt du vielleicht, was ich meine, ohne dass ich es hier richtig formulieren kann. Es ist ein Gefühl der Zugehörigkeit, obwohl ich weiß, in dem Moment, ich habe meinen Platz eher an einer Stelle, wo ich das große Kontrollrad nicht drehen kann. Und gerade das bringt mich auf Augenhöhe. Dieses Erlebnis, diese Naturgewalt, die macht etwas in mir, die bringt in mir etwas zum Schwingen. Dadurch verändere ich mich wieder. Ich verhalte mich wieder anders. Ich verhalte mich vielleicht anders, wenn ich das nächste Mal raus in die Natur gehe. Vielleicht verhalte ich mich aber schon in dem Moment dann anders. Vielleicht reagiere ich tatsächlich und bringe was hinein in die Natur, indem ich zum Beispiel in den Wind schreie oder in den Regen schreie und dann im besten Fall nichts Abwertendes. Wenn ich da rausschreie, komm doch, ich mach dich platt, dann mag das ein Ausdruck meines Gefühls in dem Moment sein, aber dann sehe ich mich wahrscheinlich immer noch als jemand, der der Natur überlegen ist. Sehr, sehr spannendes Thema, diese Resonanztheorie auch auf unsere Beziehung zur Natur anzuwenden. Ich werde in den Newsletter auch nochmal das Buch von Hartmut Rosa zur Resonanztheorie reinpacken, wo er auch in einem längeren Kapitel auf unsere Beziehung zur Natur eingeht. Ich habe in meinem letzten Buch auch ein Kapitel, das letzte Kapitel, diesem Thema Resonanz gewidmet. Am besten draußen heißt das Buch, das letztes Jahr im Februar erschienen. Wenn du Lust hast, kannst du auch da natürlich mal reingucken. Das werde ich auch nochmal verlinken im Newsletter zu dieser Folge. Und mit diesen vielleicht hier und da auch noch unfertigen Gedanken möchte ich dich ganz gerne alleine lassen. Ich glaube, am Ende zeigen uns Naturgewalten gar nicht, wie klein wir sind, sondern wie groß wir sein können. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude bei allem, was dich erwartet da draußen. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt nicht unbedingt total unvernünftig da rausgehst, aber auch nicht zurückschreckst vor einem Regenmal oder einem Sturm, der angesagt ist, Vorkehrungen triffst und schaust, inwiefern diese Momente, diese Situationen dich größer machen können. Hör gerne wieder rein am Freitag zu einer kurzen Freiraus-Folge aus der Try-Day-Reihe oder dann am nächsten Dienstag zur nächsten großen Folge. Bis dahin wünsche ich dir viele schöne Momente da draußen, ob sie nass sind, ob sie stürmisch sind, ob sie windig sind oder schmutzig, dreckig, schlammig. Vielleicht erlebst du sie ab sofort ein bisschen anders. I am here. My heart.